Der Text heute, ich bin sehr froh, dass Ebo schon was dazu gesagt hat, der ist etwas überraschend. Und die Predigt läuft eigentlich hinaus auf eine Gedichtinterpretation, könnte man sagen. Das erinnert einen vielleicht an die Schulzeit, wo es dann nochmal besonders spannend war, wenn die Gedichte nicht unmittelbar einsichtig sind. Und dann muss man sich irgendwas aus den Fingern saugen, was man jetzt dazu erzählen kann. Aber hier, wenn man ist vielleicht erstmal verblüfft, dann macht es dann doch sehr schnell Sinn, wenn man die Bibel insgesamt betrachtet. Ich lese den Psalm mal vor, Psalm 114. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Königreich. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie die Widder, die Hügel wie die jungen Schafe. Was war mit dir, du Meer, dass du flohest, und mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandtest? Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Widder, ihr Hügel wie die jungen Schafe. Vor dem Herrn erbebe, du Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Felsen wandelte in einen See und Gestein zur Wasserquelle. Ziemlich poetisch das Ganze und auch ziemlich abgehoben. Es gibt hier in einem Kommentar die folgende Bemerkung. Derek Kidner, ein anglikanischer Pfarrer, der schreibt dazu Folgendes. Wilde Freude und wilder Stolz leuchten durch jede Zeile dieses kleinen Gedichts hindurch. Ein Meisterwerk, dessen verbale Launenhaftigkeit einen derartigen Höhenflug darstellt, dass es aus jedem Gesangbuch ausgeschlossen worden wäre, außer diesem. In anderen Worten, wie hat das dieses Gedicht sich in die Bibel verirrt? Also wir hätten es, ich weiß nicht, was ihr hier für gesehen habt, ihr hättet das gar nicht da reingelassen. Es ist zu abgehoben. Zur biblischen Einordnung, ich knüpfe da an, was Ebo schon sagte. Es gab also das Wort Hallel, also von Halleluja, damit assoziierten die Juden Verschiedenes. Also einmal gab es diesen Psalm 136, ein wunderschöner Psalm, wo der Refrain immer ist, denn seine Güte währet ewiglich. Dann kommt wieder eine Zeile, die sprechen wahrscheinlich der Vorbeter, und dann in der nächsten Zeile, denn seine Güte währet ewiglich. Und das kann man so im Wechsel, und das war, wenn man den Juden damals sagte, wollen wir das Hallel beten, dann sagten die, genau, das, daran denkt man als erstes. Dann gibt es etwas, das sogenannte tägliche Hallel, das wurde bei den Morgengottesdiensten gebetet, das sind 245 bis 150, die letzten, die wurden routinemäßig gebetet beim Morgengottesdienst. Und dann, und das ist jetzt unser Thema, dann gab es, das nannte man gerne inoffiziell das ägyptische Hallel. Das waren die Psalmen 113 bis 118, die wurden bei den drei großen Jahresfesten gebetet oder gesungen, beim Passa, beim Pfingsten und beim Laubhüttenfest. Da wurde immer diese Psalmen, die waren Teil der Liturgie. Und auch später beim Tempelweihfest, das später dazu kam, wurde das dann auch genommen. Und deswegen ist es eigentlich logisch, beim Abendmahl über diesen Psalm sich Gedanken zu machen, während sonst würde man sagen, wie bist du denn auf den Psalm gekommen? Nicht? Das ist also sowas Entlegenes. Wie kann man nur darüber, ist dir nichts Besseres eingefallen, wie kann man nur darüber predigen? Aber das ist goldrichtig, denn diese Psalmen 113 bis 118, die ersten beiden wurden beim Passafest vor dem Essen gesungen und die folgenden 115 bis 118, die wurden am Ende gesungen. Und das heißt, dieser Text, den wir heute haben, das ist der Psalm, der unmittelbar vor dem letzten Passamahl von Jesus gesungen wurde. Das heißt, die Einsetzung, die folgte auf genau diesem Psalm. Und von daher ist eigentlich nichts näherliegend, als dass das jetzt das Thema ist. Man wundert sich, dass der Psalm so unbekannt ist. Gut, ich lese nochmal vor, damit ich anknüpfe, was Ebo, die Schriftlesung. Als aber die Stunde kam, Lukas 22, 14, als aber die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und da wäre jetzt zu ergänzen, und dann sangen sie erstmal, das gehörte dazu, das wird dann nicht extra erwähnt, weil das so selbstverständlich war, dann sangen sie die Psalmen 113 und 114. Dann geht's weiter. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und dann kam das Mahl und dann hole ich mir mal das Ende aus dem Markus-Evangelium. Da heißt es dann, Markus 14, 25, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und dann geht's da weiter. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, das wären jetzt die nächsten Psalmen, 115 bis 118, gingen sie hinaus an den Ölberg. Also Markus hat es am Ende sich daran erinnert, dass er das noch nachtragen muss. Kein Evangelist hat sich daran erinnert, das vorher zu sagen. Ach übrigens, dann sangen sie natürlich erstmal die ersten beiden von diesen Psalmen. Gut, das zum Hintergrund. Also einfach nur, um mich zu verteidigen, wenn jemand sagt, wie kommst du nach so einem Text? Ich stehe dazu und das ist auch ziemlich offensichtlich. Ich hat drei Teile, zwei Zeiler am Anfang, zwei Zeiler am Ende und dann jede Menge Verse dazwischen. Ich fange mal an mit dem zwei Zeiler am Anfang. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Königreich. Und dazu wieder ein Zitat, diesmal von Johannes Calvin, dem Reformator. Der hat es gut auf den Punkt gebracht. Er sagt nämlich, Gott ordnet an, dass Israel mit dem Monat der Ausführung aus Ägypten die Monate des Jahres anheben soll. Also es wird gesagt, Exodus 12 am Anfang, das soll ab jetzt immer der erste Monat des Jahres sein bei euch. Und daraus schließt Calvin jetzt, er war gewissermaßen des Volkes Geburtstag. Da fängt's an, da geht die Uhr des Jahres los. Wie ja jener Auszug als eine Neugeburt gelten musste. Das Volk Israel, irgendwo gab es das schon vorher, seit Abraham, aber das ist gewissermaßen die Neugeburt von Israel. War Israel in Ägypten gleichsam begraben, so hob mit der von Gott geschenkten Freiheit ein neues Leben an und ein neues Licht ging auf. Das ist also gewissermaßen ein Geburtstagslied, dieser Psalm. Eine Auffrischung. Mir wurde mal gesagt, deine Predigten, die sind nur für Christen gut. Ich hatte mal für den Evangeliumsrundfunk eine Predigt gemacht. Ich habe da einmal, weil ich gebeten worden, was zu machen. Und ich habe mir so Mühe gegeben, dass sie auch für Nichtchristen geeignet wäre. Und als der Leiter dann, die dann las, sagte er, ja, Predigt für Christen. Da war ich ganz erschrocken. Ja. Und ich habe gemerkt, ich setze viel zu viel voraus. Und was mich selber wundert, weil ich bin als Nichtchrist aufgewachsen. Ich bin erst als mit 21 zum Glauben gekommen. Das heißt, ich müsste das doch eigentlich noch können. Aber das hat sich so fromm überlagert, dass ich eigentlich nur noch fromm reden kann. Und das ist schade. Und deswegen erzähle ich noch einiges. Und dieser Mann vom Evangeliumsrundfunk, der würde wieder sagen, das war wieder für Christen. Ja, also schade. Und dabei sind wir eine Studentenmission. Und wir erreichen auch Leute. Aber ich sage dazu gleich noch vielleicht was. Ich mache mal eine kurze biblische Rekapitulation, damit das klar ist, damit wir uns auch gegenseitig vielleicht einüben, nicht alles vorauszusetzen. Ja? Also wenn ihr jetzt sagt, kenne ich, weiß ich. Okay, gut so. Also die Israeliten waren ja ursprünglich freiwillig nach Ägypten gegangen. Die waren vor dieser Hungersnot geflohen. Und waren da auch, weil Josef so gut stand mit dem Pharao, waren sie sehr willkommen gewesen. Aber dann kam die Zeit, dann war ein Pharao, da steht dann erst 2. Mose am Anfang, der von Josef nichts mehr wusste. Der, also die Dankbarkeit, die war irgendwie verflossen und das aktuelle Problem stand im Vordergrund. Und sie wurden dann zu Sklaven gemacht. Und sie waren ja ungefähr 430 Jahre in Ägypten. Und sie saßen da jetzt fest und waren Sklaven und es gab keinen Ausweg. Da kam man nicht raus. Sie hatten keine Chance. Und dann schenkt Gott einen Erlöser. Das ist Mose. Und der Mose, der geht jetzt zum Pharao und sagt immer wieder neu, auf Englisch kennt man das von diesem Spiritual im Ohr, let my people go. Null Chance. Also er ist völlig abhängig, was wir eben hörten aus Nordsyrien. Keine Chance. Wenn da irgend so ein paar Spinner sitzen und meinen, fromm sein zu müssen, aber die Großmächtigen, die haben ihre eigene Logik und ihre eigenen Pläne und die lassen sich ja nicht beeindrucken durch sowas. Also let my people go. Das interessiert doch. Was habt ihr denn für Machtmittel? Gut. Der Pharao weigert sich. Der Pharao ist natürlich ein Bild für den Teufel. Das Ganze ist auch ein Bild für unser Leben. Wir werden geboren in der Knechtschaft. Wir kommen da nicht raus. Das merke ich in der Studentenmission immer wieder. Wenn man einen nahelegt, sich zu bekehren, dann legt man ihm was Unmögliches nahe. Lass doch einfach dein sündiges Leben hinter dir und werde ein frommer Christ und dann ist alles wunderschön. Warum eigentlich nicht? Ja, machen wir so. Wenn es so einfach wäre. Aber so einfach ist es nicht, sondern der sitzt genauso fest in seinem alten Leben, in seinem Ägypten, wie damals die Israeliten. Und über den wacht auch ein Pharao, ein unsichtbarer Pharao, der ganz sicher ist, dass, wenn du wieder gehst, er vergisst, dass er dich gehört hat oder dass irgendwas, was du gesagt hast, ihn interessiert hat. Dann kommt was anderes oder die nächste Klausur und dann ist wieder alles vorbei. Der sitzt sowas von fest, der hat keine Chance und der Missionar hat auch keine Chance. Und dann kommen die ägyptischen Plagen. Dann passiert irgendetwas und dann wird vielleicht umgedacht. Ja, ich las gerade von Stefan Zweig die Autobiografie und das ist jetzt analog, wende ich das an. Der schrieb am Anfang des Ersten Weltkriegs so pazifistische Schriften und kein Mensch wollte die hören, weil die allgemeine Kriegsbegeisterung 1914, 15 war. Und dann ab 1917 spätestens fingen die Leute an zu sagen, du hattest da doch mal was geschrieben gegen den Krieg, oder? Das finden wir jetzt hochinteressant. Ja? Und dann dachte ich, bingo. So ist es ja auch bei uns. Man sagt irgendwas und die sagen, das interessiert nicht. Die Stimmung der Zeit ist genau dagegen. Kriegsbegeisterung, Pazifismus. Ich sage jetzt nichts über Wehrdienstverweigerung und Pazifismus, das ist nur die Analogie, um die mir geht. Und dann 3 Jahre später, genau derselbe Gedanke, dieselben Schriften, die früher weggeschmissen wurden, die auch dir böse Leserbriefe eintrugen, auf einmal sagen die Leute, du hattest da was geschrieben, das trifft, was ich gerade fühle. Ja? Genauso kann es auch im Christenleben sein. Ja? Du kannst, ich las mal jemand, der Missionar in Salzburg ist, der sagte, wir sind durch ein Studentenheim gegangen und sind von Tür zu Tür und sind überall rausgeflogen. Und dann hatte irgendjemand gesagt, wir müssen jetzt warten, bis die Studentenpopulation ausgetauscht ist, bis die alle Examen gemacht hat und da neue wohnen und dann versuchen wir es nochmal. Und dann sagte einer, nee, wir können in einer Woche wiederkommen. Und inzwischen hat der eine Klausur versemmelt, dem ist seine Freundin abgehauen und der ist sperrangelweit offen. Das kann sein. Also Gott ist es, der die Umstände fügt, dass aus dem Let my people go, dass vorher weder der Pharao noch eigentlich die Juden selber so richtig wollten, auf einmal ist Problembewusstsein, Leidensdruck und es wird gehört. Jetzt die 10. Plage war ja die Opferung des Passahlamms, beziehungsweise die Tötung der Erstgeburt, aber daraus ergab sich nahtlos die Opferung des Passahlamms. Die Tötung der Erstgeburt war ja symbolisch für ihr müsst alle sterben. Aber wenn alle tot gewesen wären, dann wäre ja die ägyptische Geschichte zumindest an dem Punkt beendet gewesen. Das heißt, symbolisch wurde der Erstgeborene. Das heißt aber eigentlich, alle haben den Tod verdient. Und da wurde dann das Passafest eingesetzt, dass die sich unter den Schutz dieses Passalams stellten, an denen ging diese Plage vorbei. Deren Erstgeburt wurde nicht getötet. Und sie hatten stattdessen dieses Lamm als Opfertier. Das ist auch dasselbe ein Bild, wie Abraham Isaak opfern sollte, auch seinen Erstgeborenen. Dann hat Gott ein Opfertier stattdessen genommen. Und das war dann die Einsetzung des jährlichen Passafestes. Jedes Jahr sollte Israel das jetzt feiern. Und das zeigt ja auch, es geht um ein bleibendes Bedürfnis. Man könnte ja sagen, Passa damals und nie wieder, denn das ist ja jetzt Geschichte. Genauso wie das Kreuz Jesu ist ja damals gewesen, das ist ja jetzt Geschichte. Und wir beschäftigen uns jetzt mit anderen Dingen. Nein, das sollte jährlich gefeiert werden. Das sollte präsent bleiben. Und man könnte deswegen sagen, dass das Lamm, das Passalamm, das ging unsichtbar mit damals bei dem Zug durch die Wüste. Und bei uns geht Jesus unsichtbar mit. Gut, der Versuch, die Sache nachzurekapitulieren, aber ihr habt auch gemerkt, das war wieder, finde ich, Christen viel zu kompliziert. Ja? Aber das muss man aber immer wieder neu sich üben, immer mehr versuchen einfach zu machen. Ein interessantes Detail. Hier in der Lutherbibel steht, als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk. In jeder anderen Bibelübersetzung steht, aus dem Volk fremder Zunge. Das ist natürlich dasselbe in Grün. Und die Luther-Leute, die, ich weiß gar nicht, ob Luther original das auch so schon gesagt hatte, die haben sich gesagt, es geht ja um die Aussage und nicht um die Einkleidung, das Volk fremder Zunge, das war also das fremde Volk. Das ist aber schon interessant, da kann man nämlich was dran festmachen, denn also die Zunge ist ja das Fremdeste von allem. Also wenn man die fremde Zunge, das zurück zu Stefan Zweig kurz, als der dann ins Exil gehen musste, die ganzen Exilschriftsteller, die waren völlig verraten, verkauft, weil sie dann in Ländern wohnten, wo man die eigene Zunge nicht mehr redet. Und das machte ihren Zustand fast unhaltbar, es sei denn wie Thomas Mann, dass sie schon berühmt waren und trotzdem publizieren konnten. Das wurde ihnen dann aus der Hand gerissen und übersetzt und sie konnten davon leben. Damals, die waren als Hebräischsprachige unter den Ägyptern. Und dann gab es später diese Verheißung, Jesaja 19, Vers 18, zu der Zeit werden 5 Städte in Ägyptenland die Sprache Kanaans sprechen. Und das war ja lange nach der Gefangenschaft in Ägypten. Es wird eine Zeit kommen, da werden 5 Städte in Ägyptenland die Sprache Kanaans. Interessanter Gedanke. Wir sind doch da ausgezogen, weil die eine fremde Sprache sprechen. Und jetzt sagt Jesaja, irgendwann werden da mal wieder Leute die Sprache Kanaans reden. Das hat natürlich eine historische Bedeutung. Da haben sich dann irgendwann Siedlungen in Südägypten von Juden gebildet, die historisch belegt sind, auch ausgegraben und so. Aber es hat natürlich auch eine metaphorische, also übertragene Bedeutung, Mission. Es wird, oder Nordsyrien, es wird christliche Gruppen geben, irgendwo, wo sie eigentlich nichts verloren haben, hätte man heutzutage gedacht, ja. Und die reden die Sprache Kanaans. Und wir kennen es ja so, dieser Mensch vom Evangeliumsrundfunk, der hat uns alle gewarnt vor der Sprache Kanaans. Die soll auf keinen Fall vorkommen. Und das ist auch richtig, je nachdem, was man darunter versteht. Also die Sprache Kanaans, das ist ja, kennt man das so ein absurder Frommsprech, könnte man sagen. Wo alle Leute denken, also kann man nur so sich ausdrücken, das ist so archaisch, ja. Und das ist natürlich auch verheerend, aber die Sprache Kanaans ist auch noch was ganz anderes. Also die eine soll man sich abgewöhnen, diese Pseudosprache Kanaans, aber die wahre Sprache Kanaans, wer sich die abgewöhnt, der gewöhnt sich das Christsein ab. Es gibt da eine schöne Stelle in John Bunyans Pilgerreise, wo diese 2 Pilger, die gehen durch diese Stadt Vanity, Eitelkeit, und dann führt ihr Weg sie zwangsläufig über diesen Vanity Fair, den Jahrmarkt der Eitelkeiten. Und dann kommt der schöne Satz, die erregen dann Anstoß. Und eine Begründung ist hier, ihre natürliche Sprache war nämlich die Sprache Kanaans. Die aber den Markt betrieben, waren Kinder der Welt. Und so kamen sie sich von einem Ende des Marktes bis zum anderen gegenseitig wie Barbaren vor. Und das beschreibt auch Mission. Also wenn man sich unter nichtgläubigen Menschen bewegt, dann kommt man sich gegenseitig wie Barbaren vor. Jetzt nicht sprachlich, wir reden mit denen auch Deutsch oder was auch immer, aber von der Füllung der Begriffe und von Gedanken, die mitschwingen und von dem, was einem etwas bedeutet, liegen da Welten dazwischen. Und das Interessante bei einem Missionar ist, und jeder von uns ist auf seine Weise Missionar, man muss eigentlich versuchen, perfekt zweisprachig zu sein. Man muss also mit Gott und den Geschwistern in der Sprache Kanaans reden und man muss trotzdem mit den Nichtchristen versuchen, diese Hemmschwelle des gegenseitig Barbarenseins zu überwinden, denn wir sind ja zur Mission berufen. John Bunyan erklärt das mal in seinem Buch Grace Abounding, überfließende Gnade heißt es vermutlich auf Deutsch. Ich lese mal vor, wie er das erlebt hat, seine erste Begegnung mit, ich sag mal, wiedergeborenen Leuten. Und da muss man sagen, er war also ursprünglich ein ganz übler Geselle gewesen. Er kriegte den großen Schreck, als eine ganz übel beleumundete Frau in Bedford, wo er herkam, sagte, du bist der größte Verführer der Jugend von Bedford. Und er sagte, wenn der Pfarrer ihm das gesagt hätte, dann hätte er sich vielleicht sogar noch was eingebildet darauf. Aber dass diese grottige Frau ihn als den Verführer der Jugend, da kriegt er einen Schreck. Also, wenn die das sagt, dann ist hier irgendeine Grenze überschritten worden. Und fing an, religiös zu werden. Also er fing an, in die Kirche zu gehen und sich für fromme Sachen zu interessieren und so mitzureden und so tun, als wäre er da ein sachkundiger Bürger oder was auch immer. Und dann sagt er Folgendes. Eines Tages aber führte mich die gute Vorsehung Gottes, im Rückblick sagt er das natürlich, nach Bedford, er selber wohnte in einem Dorf etwas draußen vor, wo ich meinem Beruf nachging. Er war Kesselflicker vom Beruf. Ich kam dabei in eine der Straßen jener Stadt, in der drei oder vier arme Frauen vor einer Haustür in der Sonne saßen und über die Dinge Gottes sprachen. Da ich inzwischen Interesse an diesem Thema hatte, näherte ich mich ihnen, um dem Gespräch zuzuhören. Denn ich war inzwischen ja selbst sehr eifrig darin, in Religionssachen mitzureden. Aber diesmal musste ich sagen, Daniel 12, 8 Zitat, ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Denn was sie sagten, war mir viel zu hoch. Ihr Gespräch handelte von der neuen Geburt, vom Wirken Gottes in ihren Herzen, auch davon, wie ihnen das Elend ihres Zustands, in dem sie sich von Natur aus befanden, bewusst geworden war. Sie sprachen darüber, wie Gott ihren Herzen seine Liebe, die in dem Herrn Jesus ist, nahegebracht hatte und mit welchen Worten und Verheißungen sie gegenüber den Anfechtungen des Teufels ermutigt, getröstet und gestärkt worden waren. Auch sprachen sie im Einzelnen von den Dingen, die der Teufel ihnen nahegelegt und mit denen er sie versucht hatte und wie sie unter seinen Angriffen aufrechterhalten worden waren. Auch sprachen sie davon, wie sehr ihre Herzen zu allem Bösen geneigt waren und von ihrem Unglauben. Also den Satz, ich glaube, hilft beim Unglauben, den kann nur ein Gläubiger sagen. Ja? Also Nichtgläubige, die interessiert ihr Unglaube nicht. Die Gläubigen leiden unter ihrem Unglauben. Ja? Sie verwarfen ihre eigene Selbstgerechtigkeit. Gerade das, was Bunyan sich gerade angeeignet hatte, diese eigene Gerechtigkeit, redeten geringschätzig von dieser, verabscheuten sie geradezu und betrachteten sie als befleckt, Jesaja 64,5, und als völlig unzureichend, ihnen irgendetwas Gutes zu verschaffen. Und mir kam es vor, als sei es Freude, die sie sprechen ließ. Also denkt man, also wenn die, das klingt ja so furchtbar Depri, was die alles reden. Also für einen Nichtchristen, alles, was wir denken, das ist für die deprimierend, nicht? Weil so wie bei Waschmitteln. Also wenn die Wäsche nicht dreckig ist, dann muss man sie nicht waschen. Und wir müssen ja bei der Mission, das ist auch das Schwierige, man muss, also so würde ein Nichtchrist sagen, ihr seid doch Waschmittelverkäufer, die den Leuten erstmal einreden müssen, dass ihre Wäsche dreckig sei. Aber da wir ja wissen, dass wir alle gut sind, brauchen wir euer Waschmittel nicht. Und deswegen, wenn man evangelisiert, das klingt erstmal alles so negativ. Ja? Man redet von Sünde. Ja? Und wenn jemand gut drauf ist, will er das nicht hören. Aber erst wenn einer die Folgen der Sünde erlebt hat, dann sagt er auf einmal, da hat er doch mal jemand was von einem Waschmittel erzählt. Das habe ich jetzt dringend nötig. Und mir kam es vor, als sei es Freude, die sie sprechen ließ. Sie sprachen mit einer so anmutigen, der Bibel entnommenen Ausdrucksweise und mit so deutlichen Anzeichen der im Herzen erfahrenen Gnade in allem, was sie sagten, dass sie mir wie Menschen vorkamen, die eine neue Welt entdeckt hatten, wie solche, die allein in dieser neuen Welt lebten, also der Rest der Menschheit nicht, und nicht mehr ihrer Umgebung zuzurechnen wären. Das passt total in diesem Psalm, ja? Also die Neugeburt Israels, du bist raus aus der Sklaverei und dann singst du solche absurden Lieder wie diesen Psalm 114. Absurd natürlich in Anführungszeichen. Ja? Und dann kommen da so Sachen raus, und jetzt bin ich im mittleren Teil, das sind zwei Zeile und nochmal zwei Zeilen, die das aufgreifen. Ich lese das wieder vor. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie die Widder, die Hügel wie die jungen Schafe. Und das wird jetzt zu einem Dialog ausgebaut. Was war mit dir, du Meer, dass du flohst, und mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandtest? Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Widder, ihr Hügel wie die jungen Schafe. Warum? Die Bedeutungen, wenn man die aus der Bibel sich versucht klarzumachen, das Meer, das floh, ist natürlich das Rote Meer, das sich da spaltete. Der Jordan ist klar, das war am Ende des Wüstenzuges. Die Berge, die hüpften wie die Widder, da steht 2. Mose 19, 18, der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und hier ist es im Plural im Gedicht, die Berge hüpften, die Hügel, das war natürlich dieses Bergmassiv, das macht er überall so. Ja. Damals, als das Volk Gottes, das Alten Testament, geboren wurde, Geburtstag hatte, das hat sich fortgesetzt, als das Volk des Neuen Testaments geboren wurde, Karfreitag, das ist so ganz ähnlich, Matthäus 27, Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten an. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Also auch als das Volk des neuen Bundes geboren wurde, da passierten auch solche Erderscheinungen, ja, wie damals auf dem Sinai. Also der Berg Calvary, sagt man, die Schädelstätte und der Berg Sinai, da waren Parallelen, da geriet diese Erde in Unordnung. Aber auch subjektiv, Lukas 15, 10, das Gleichnis vom verlorenen Groschen, da steht, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Also wenn sich dann doch mal jemand bekehrt, vielleicht so ganz allein in seinem Zimmer und ganz unspektakulär, das soll man nie sagen, ganz unspektakulär, denn hier steht, die Engel Gottes, die jubeln über den. Das heißt, es macht ganz still sein in dessen vier Wänden, aber da oben ist ein riesiger Krach. Ja. Und autobiografisch muss ich sagen, ich habe mich zufällig Silvester bekehrt, Silvesterabend um 11.40 Uhr ungefähr. Und danach gab es Feuerwerk. Ja. Dann dachte ich, eigentlich gibt es bei jeder Bekehrung Feuerwerk im Himmel. Unsichtbares Feuerwerk, das wir natürlich nicht sehen. Und also man muss sich nicht Silvester bekehren, um ein Feuerwerk auszulösen. Ja. Man muss übrigens auch nicht den Tag wissen, wo man sich bekehrt hat. Also manche denken, also jedes Mal, wenn ich sage, ich habe mich Silvester bekehrt, dann denken die, wann habe ich mich denn bekehrt und mir fällt kein Tag ein. Spurgeon sagte mal, als jemand sagte, wer nicht sagen kann, wann er sich bekehrt hat, der ist kein Christ. Und dann sagte Spurgeon, in meiner Gemeinde ist eine Frau, die ist Findelkind und in einem Waisenhaus aufgewachsen. Kein Mensch weiß, wie alt die wirklich ist. Man ahnt es. Und er sagte, darf ich die physische Existenz dieser Frau bezweifeln, weil sie nicht sagen kann, wann sie geboren ist? Und er sagte, wenn ich weiß, dass jemand Christ ist, dann darf ich diese geistliche Existenz dieser Person nicht bezweifeln, nur weil ich nicht genau weiß, wann die. So, ich bin jetzt beim letzten Teil. Die letzten zwei Verse. Vor dem Herrn erbebe du Erde, vor dem Gott Jakobs, der den Felsen wandelte in einen See und Gestein zur Wasserquelle. Hier wird zum ersten Mal Gott genannt. Vor dem Herrn erbebe du Erde, vor dem Gott Jakobs. Interessant, davor hat der Psalmist das Wort vermieden. Da wurde Israel sein Heiligtum oder sein Königreich. Statt Gott hat er sein gesagt. Es gibt Bibelübersetzungen, die schreiben, da war sein, ist natürlich Gottes Schreiben, wurde Gottes Heiligtum. Damit machen sie eigentlich die Kunst des Psalmisten zunichte, denn die Spannung des Gesichts besteht darin, dass der Name Gottes erstmal vorenthalten wird. Das ist, ich weiß nicht, wer die Symphonie mit dem Paukenschlag von Haydn kennt, wo die Melodie und auf einmal, paff, kommt der Paukenschlag. Und so ähnlich ist es ja auch mit dem Alten Testament und dem Namen. Also man könnte sagen, das Alte Testament war Passalam, 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 Passalam und auf einmal, bumm, Jesus. Ja? Und so ähnlich ist dieser Psalm. Ja? Auf einmal, der Herr, da wird das Wort Adon, also Adon. Alle, man denkt nichts Böses und sein, sein, sein ist klar, das ist Gott. Und auf einmal hat dieser Gott einen Namen. Ja? Erbebe. Erbebe, du Erde. Mit Erbeben assoziiert die Bibel immer Geburt. Psalm 48. Zittern hat sie da selbst gepackt. Angst wie eine Gebärende. Und beim Exodus, die Erde zittert und bringt wie eine Gebärende das Volk Gottes hervor. Jesaja 65, 17. Der Geburtstag einer neuen Welt. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Ja. Wenn das Volk Gottes geboren wird, dann wird irgendwie eine neue Erde geschaffen, ein neuer Himmel, in dem wir leben können. Das mit dem Felsen, der letzte Vers. Der Felsen wandelte sich in einen See. Dazu 2. Mose 17, 5. Der Herr sprach zu ihm, zu Mose, geh vor dem Volk her und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Und nimm deinen Stab in deiner Hand, mit dem du damals auf den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Felsen schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Und 1. Korinther 10, Vers 4, dazu der Kommentar. Unsere Väter in der Wüste haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Die haben natürlich keinen Felsen mit sich rumgeschleppt, sondern der Felsen war da. Was mit ihnen ging, das war die Gegenwart Jesu. Und ich stelle mir das mal so vor, dass Jesus, der mit ihnen ging, als Mose an den Felsen schlug, dass in dem Moment Jesus sich auf den Felsen stellte. Und dass dieses Wasser, das kam natürlich nicht aus dem Felsen, sondern Und da denkt Jesus auch dran in Johannes 7, wo er in Vers 37 anfängt zu sagen, aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Also er ist die Quelle des Wassers. Und das geht aber auch auf uns über, das ist das Interessante. Und deswegen auch dieser aufgeregte Psalm. Man erlebt da etwas mit dem Jesus, obwohl er das Wasser ist, aber wir erleben das Wasser, ja. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und das ist auch vorausgesehen im Psalm 84, Vers 6 bis 8. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Das ist auch so ein Bild, die Wüstenwanderung. Und wenn Sie, also normalerweise ein Mensch, der irgendwo hingeht, muss Wasser vorfinden, sonst kann er da nicht leben. Aber hier wird gesagt, Christen, die bringen das Wasser mit sich. Deswegen kann es auch ein Christ da aushalten, wo vielleicht ein Nicht-Christ es nicht aushalten kann, in irgendeiner Wüstensituation, weil er hat eine selbst generierende Quelle in sich. Manche Bibeln sagen, es wird ihnen zum Quellgrund, und andere Bibeln sagen, sie machen es zum Quellgrund. Beides ist richtig. Es wird ihnen und sie machen es. Dazu muss man sich natürlich auch aufraffen. Also manchmal ist man in einer solchen Wüstensituation, dass man sich wirklich am Riemen reißen muss und sagen, Herr Jesus, du hast doch verheißen, dass wir Wasser haben, dass wir Wasser in uns haben, um auch diese Wüste zu einem Ort zu machen, in dem man leben kann. Ja? Aber man wird irre an dieser Verheißung. Und es gibt ja auch diesen Vers hier, die Übersetzung, also sie gehen von einer Kraft zur anderen, man kann auch übersetzen, von einem Sieg zum anderen. Und da könnte man, und viele Christen sind auch so drauf, es gibt so diese, ich kenne das aus der frommen Szene, gerade aus der missionarischen Szene, da wird oft sehr so getrommelt, also triumphierend, so ein bisschen nach dem Motto, wir, so auf sie mit Gebrüll, ja. Und da eine gewisse Siegesgewissheit, die uns als Christen überhaupt nicht ansteht. Und wo ich manchmal denke, habt ihr sie noch alle, ja? Wir sind als Bettler zu Bettlern gesandt und ihr tut so, als wären wir so Muskelprotze, geistige Muskelprotze, vor denen die anderen sich warm anziehen müssen. Bei Pastor Kohlbrügge las ich mal den folgenden Ausdruck als Auslegung von Sie gehen von einem Sieg zum anderen. Aber wo man so einen Sieg nach dem anderen erhält, da geht es also schwer zu, dass diejenigen, welche den Sieg erhalten haben, denken, noch eine solche Schlacht und ich bin verloren. Denn ich meine, solche Siege, die sind schwer erkämpft, nicht? Danach bist du erstmal platt, ja? Und nicht schon drei Häuser weiter, weil du ja so siegreich bist, ja? Das haben wir nötig. Gott hilft uns. Wir haben seinen Geist in der Wüste unseres Lebens. Wir haben die Gemeinschaft der Geschwister. Die sind nur gemeinsam durch die Wüste gekommen. Wenn Mose gesagt hätte, so, jeder schlägt sich durch. Durchschlageübung, im gelobten Land sehen wir uns wieder. Das wäre schief gegangen. Da wäre kein Einziger angekommen. Ja. Wir sind darauf angewiesen, Teil einer Karawane zu sein. Ihr seid eine Unterkarawane, aus meiner bescheidenen Sicht. Jeder hat braucht seine Karawane. Sogar in großen Gemeinden braucht man seine Unterkarawane. Die sind oft zu anonym. Wir brauchen das Kamel vor uns, das Kamel hinter uns, die Kamele rechts, links. Brauchen wir, sonst kommen wir nicht an. Wir haben ein Gemeinschaftsmahl, das Abendmahl, das wir immer wieder neu merken. Wir müssen back to the roots, zurück zu den Anfängen, das Passahlamm, wenn das nicht mitgeht, wenn die Vergebung, wenn die Bewahrung vor dem Schlagen der Erstgeburt, wenn die nicht mitgeht, dann wären wir verloren. Wir brauchen ihn auf dem ganzen Weg. Und das feiern wir jetzt. Amen. Amen.